Weiter geht's hier bei uns mit Apache Tomcat. Wir sind im Monitoring-Track, also geht's um Monitoring. Webseiten tun ja nicht immer das, was sie sollen. Meckern ist einfach. Gut ist das, was wir jetzt mal haben werden. Eine Einschätzung, eine Beurteilung dessen, wie man es am besten macht. Verschiedene Lösungsansätze werden vorgestellt, welche davon gut funktionieren. Peter Rosbach ist freiberuflicher Systemarchitekt und Consultant. Er hält diesen Vortrag zusammen mit seinem Softwareentwickler Robin Böhm.
Der noch ein bisschen am Bauen ist.
Der
für einen Softwareentwickler so alt ist, kennt er.
Peter versteht sich ganz besonders auf Java-Auslieferung und natürlich Tomcat, wo er auch aktiv Committer ist in der Apache Software Foundation. Bitte schön, Peter.
Genau. Ja, danke. Mein Name ist Peter Rosbach, wie gesagt. Bin schon ziemlich lange in dem Bereich Java unterwegs, so seit 18 Jahren fast. Also ich habe noch die Sprache gekannt, als die Sprache Oak hieß, also Eiche. Und mache irgendwie seit immer schon HTTP. Habe das Vergnügen gehabt, in Dortmund zu studieren, wo wir dann als Erste auch als Studenten irgendwie HTTP ausprobieren durften. Und dementsprechend habe ich da einen ziemlich nahen Bezug zu. Und einer der Dinge, die mich da in den letzten 22 Jahren begleitet haben, ist, dass diese Server immer weiter Verbreitung gefunden haben und dass die Überwachung eine respektable Aufgabe ist. Ich will euch da nicht mit langweilen. Ich schreibe halt ziemlich viel, bin in dem Apache Tomcat-Projekt seit 2005 irgendwie Committer. Seit 2009 bin ich Mitglied der Apache Software Foundation, kenne mich mit Open Source wirklicher Freiheit aus. Und mache halt dort aktiv Dinge, betreue ziemlich große Kunden mit Serverfarmen, irgendwie die 500 bis 1000 Server enthalten. Ja, der Robin irgendwie kennt sich gut aus, irgendwie ist Student, macht irgendwie gerade seinen Master irgendwie und ist wesentlich daran beteiligt, was er gleich sehen wird. während ich halt die Zeit dazu nutze, irgendwie viel nachzudenken. über Katzen. Ja, manche sind jung irgendwie, die entwickeln Leute und dann freuen sich alle, dass es irgendwie weitergeht und dass man halt eine neue Applikation irgendwie hochforkt irgendwie, und das macht ja auch richtig Spaß so mit den jungen Katzen, die sind halt ziemlich wild oder sowas, und irgendwann kommt halt diese schnöde Geschichte irgendwie, dass man seine Katze packagen muss. Ja, und dann gehen die auf die Server und das ist ja okay. Ne, macht man das schön zu oder sowas und gibt dem Application-Entwickler halt irgendeine Vorschrift, der soll die und die Tomcat-Version da draufpacken, dieses WAR-File da einfach installieren, und nach kurzer Zeit sieht das dann so aus. Der Administrator hat das Ding auf seine Server gebracht irgendwie und weiß eigentlich nicht so genau irgendwie, wie er mit dieser Katze da umgehen soll, ob es die vielleicht noch gibt oder so. Kann natürlich sein, dass der Katze da drin total fett gut geht, ne? Aber irgendwie sieht es von außen anders aus. Ja, kann natürlich auch sein, irgendwie, dass die Katze mittlerweile ein bisschen böse geworden ist auf einen und nicht nur so ein bisschen rumzickt, sondern gleich aggressiv wird. Kann auch sein, dass die Katze mittlerweile sehr geduldig geworden ist und einfach eigentlich gar nichts mehr macht. Wer hat schon mal gesehen, dass Java-Prozesse ziemlich viel Speicher brauchen? Ne? Es kann auch sein, irgendwie, dass die Katze irgendwie angeht zu streiken und sagt irgendwie, okay, ist nicht. Jemand von euch hat bestimmt schon mal gesagt, der Tomcat stürzt ab. Ich kann euch versichern oder sowas, die Wahrscheinlichkeit, dass im Tomcat ein Fehler ist, ist echt gering. Wir haben zwar Fehler, auch viele, aber dass die sozusagen dafür sorgen, dass eure Applikationen nicht mehr laufen, weiß ich nicht. Aber ich habe unheimlich viele Applikationen gesehen, die Tomcats zugrunde gerichtet haben. Na, also vorsichtig. Ne? Ja, die Frage ist halt, wie geht's mir? Und das ist Monitoring. Und Monitoring ist eben nicht nur Temperaturfühler irgendwie abprüfen. Monitoring ist nicht irgendwie einfach nur zu wissen, wie viel Plattenplatz ich gebraucht habe, sondern heute geht es halt darum, dass man weiß, wie gut geht es den Applikationen da drauf, auf dieser Infrastruktur. Wie gut geht es dieser Infrastruktur, nicht gemeint irgendwie, wie viel IO-Pointer habe ich auf, sondern wie viel verbraucht konkret dieser Service, wie viel irgendwie Performance brauche ich irgendwie bei SQL-Statements in der Datenbank. Weil nachdem man festgestellt ist, es ist kaputt, muss jemand die Ursache finden. Das System, das ist halt schnell unter Load. Das kann man bauen. Das ist ein Monitoring-System. Das ist klar. Macht man irgendwas? Ne? Meistens installiert man irgendwelche netten Checks und Probes. Kennen wir alle. Und dann kommt halt der Traffic, ne? Der Crash, der Change oder sowas, der uns halt notifiziert. Ne? Und dann versuchen wir es halt irgendwie mit irgendwelchen Aktionen oder Kontrollelementen irgendwie wieder zu reparieren und hoffen, dass alles wieder in Ordnung. Das ist Monitoring. Das ist die Aufgabe. Und die ist im Falle von Java respektabel, weil man hat üblicherweise nicht mit einem Ziel zu tun, sondern gleich mit 10 oder 20 gleicher Art, manchmal auch mit 100 gleicher Art. Und die verhalten sich dann auch noch alle unterschiedlich. Wie blöd. Monitoring bedeutet halt, Informationen bereitzustellen. Man muss jede Menge irgendwie Prüf- und Sensorik irgendwie einbauen in die sozusagen geprüften Elemente, also bis in die Applikationen hinein, um wirklich zu wissen, wie geht es denen. Das ist tricky. Messwerte sammeln, ja, da haben wir gerade schon im Vortrag vorher gehört. Ist ja schön, wenn man viele Messwerte sammeln kann, aber die performant irgendwie auf die Platte zu schreiben, könnte eine größere Aufgabenstellung sein. Und wenn die Applikationen jetzt eben nicht mehr, so wie heute vielleicht üblich im System Monitoring, vielleicht 100 Messpunkte pro Dose irgendwie haben, sondern auf einmal 10.000, dann braucht man irgendwie eine skalierbarere Lösung. Ja, Fakten sammeln ist auch immer cool. Ich habe schon häufiger erlebt, dass jemand behauptet hat, alles ist gleich. Aber in Wirklichkeit gab es verschiedene Versionen irgendwie von Tomcats, von Java auf den Maschinen und verschiedene Konfigurationen. Klar, kann man das mit Puppet reparieren, aber wenn derjenige einfach noch auf zu Fuß steht, na, passiert's halt. Es gibt daneben noch andere Daten, die man monitoren muss. Also Java-Entwickler meinen halt, Blockfiles zu schreiben ist billig, machen wir mal einfach. Na, und dementsprechend entstehen bei diesen Java-Prozessen ratzfatz irgendwie in einer Stunde ein Gigabyte Daten, ne, weil der Entwickler mal wieder vergessen hat, das Debugging-Schalter zurückzunehmen und halt seine ganzen Applikationstraces daraus jagt. Wer hat schon mal so ein Stacktrace gesehen von Java? Ja, ne? Ist so groß, ne? Und passt überhaupt gar nicht in Syslog. Ne? Ist nicht so trivial. Reaktionsregeln zu finden, die einen wirklich sagen, okay, ist es jetzt wirklich kaputt oder nicht? Vorhin habe ich schon den Vortrag einmal schon gezuckt. Irgendwie hat einer behauptet, ja, wenn der Management-Consume von Java über 60% ist, dann boote ich das Ding einfach mal neu. Okay, also das ist durchaus meine Option. Aber das Problem ist, derjenige hat auf jeden Fall nicht verstanden, wie Java funktioniert, weil Java speichert so lange Memory, ne, der Garbage Collector, kommt dann irgendwann mal vorbei und räumt es wieder ab. Das heißt, man kommt irgendwann mal darum, weil Java ist so konstruiert, was man hat, hat man und das nimmt man auch. Und dann, wenn man an die Grenze gestoßen ist, dann räumt man halt ab. Jetzt ist so eine Prozedur von außen zu sagen, man startet das Ding einfach neu, extrem kontraproduktiv. Na, weil nämlich dann der neu gestartete Java-Prozess erstmal wieder alle Klassen übersetzen muss, in Bytecode, in Maschinenassembler, den Speicher erstmal wieder allokieren muss, die Caches füllen müssen. Das dauert. Das ist halt keine Maßnahme, die ich empfehlen würde. Trotzdem, Reaktionsregeln auf dem Niveau, jemandem Bescheid zu sagen, ist natürlich extrem sinnvoll. Dass man beispielsweise wiederholt die 60% gekippt hat. Ne, oder dass man nicht mehr unter 60% kommt. Also dass da tatsächlich vielleicht ein Memory Leak vorliegt. Das macht Sinn, aber ob man den Gegenstand dann gleich neu starten muss. Also ich würde ja eher sagen, man muss ihn ab da analysieren. Ne? Ja, ein paar Schlussfolgerungen muss man halt selber ziehen. Dazu ist intelligent notwendig. Ich glaube, dass es halt extrem viele Hilfsmittel in Java gibt. Wenn ihr da im Internet nach sucht, nach einzelnen Teilen, kriegt ihr Faktensammler, ihr kriegt im Prinzip Frameworks, wo man Probes irgendwie definiert, wo Key Datas gesammelt werden, weil es in Java halt beispielsweise einen Standard gibt, der heißt Java Management Extension. Damit können Leute, die wollen, und die virtuelle Maschine beispielsweise will das, der Tomcat will das, kann man halt seine statistischen Daten einfach exponieren, über den API bereitstellen und dass es jeder abholen kann. Ne? Das ist cool, müssten halt nur mehr Entwickler machen. Das Gleiche gilt für Profiling-APIs. Also im letzten halben Jahr haben wir, glaube ich, 5, 6, 7, 8, 10 oder so gefunden, die einem optimales Profiling irgendwie anbieten. Einige davon sind extrem fähig. Logging-Frameworks und Logging-Tracker oder so etwas gibt es. Wer hat schon mal was von Greylock2 gehört? Wenn nicht, auf jeden Fall nutzen oder Logstash, noch cooler. Ne, auf jeden Fall irgendwie mal nachgucken. Fürs Tracing irgendwie gibt es jede Menge Dinge. Klar kann man auch Splunk kaufen, das kostet aber viel Geld. Ja, ich selber will jetzt sozusagen mit dem Robin mal zeigen, irgendwie, was denn sozusagen so eine Applikation ist. Und weil die Welt halt voranschreitet, also man kann nicht mehr nur in 5-Minuten-Sektoren irgendwie solche Server beobachten, haben uns mal überlegt, wir schreiben mal eine coole Demo. Ne? Die man einfach mal benutzen kann. Jetzt musst du das auch benutzen.
Ja, das hat nämlich jetzt nicht funktioniert.
Ach, das funktioniert nicht? Oh, das ist schlecht. Aber meiner funktioniert. Ja. weil ich kann halt spielen. Ne? Also dann ist ja Informatiker, ne? Und irgendwann muss man einfach mal ein Spiel schreiben. Ne? Das ist mein erstes. Habe ich schon mal vor, 30 Jahren schon mal geschrieben. Damals hatte ich noch so ein Display irgendwie mit so Hexzahlen, ne? 8 Stückchen nebeneinander, und das war ein 6502-Rechner, der war so groß, da konnte man auch Snake spielen. Ich habe mir gedacht, im Web irgendwie ist das cooler, das mit Websockets zu machen und echtzeitfähig. Aber der Robin kann ja nicht spielen, weil er nicht ins Netz kommt.
Ja, wollte euch das eigentlich zeigen über den kleinen anderen Beamer, dass wir das parallel über dem Websocket spielen können und dann parallel monitoren, aber wie es halt so ist, kommt immer anders, als man denkt.
Wie, dein Netz geht nicht, oder was?
Nee, ich bin nicht in deinem Netzwerk drin. Ich habe es 3-4 Mal versucht.
Echt?
Ja.
Das ist echt schade. Ja. Aber es spielt dich echt gut, ne?
Soll ich gehen?
Ja, tschüss. Also, das ist halt sozusagen irgendwie ein Snake-Spiel. Da kann man im Prinzip spielen. Ich wollte jetzt eigentlich da weiterspielen, wenn der Robin eigentlich mal zeigt, was man damit machen kann.
Kannst du es versuchen?
Ja, mach ich ja.
Ja,
mal.
Ja, vielen Dank. Also wie der Peter schon eben zeigte, die Applikationen in der heutigen Zeit sind halt nicht mehr in dem Zeitraster, dass man das alle 5 Minuten irgendwie tracen kann, sondern es geht hier wirklich um Echtzeitanwendungen, die zum Beispiel wie in so einem Spiel einfach, will man wissen, wie ist jetzt gerade in den letzten 3 Sekunden, wie viele Tasten wurden da gedrückt, wie viele Daten wurden gesendet und nicht, wie viel in den letzten 5 Minuten gesendet wurden. Das ist im Prinzip so ungenau in der heutigen Zeit, dass wir in dem Bereich im Prinzip nicht mehr in den Schritten agieren können. Da haben wir uns überlegt, wir schreiben mal ein Tool, das nennt sich hier CTC. Das im Prinzip löst, das ist von uns ein Ansatz, die aktuellen Probleme etwas anders zu lösen. Aufgebaut hier zum Beispiel ist das in dem Hauptfenster, da können Sie einzelne Agents sind unsere Datenabholer im Prinzip, die können Sie auf Ihren Server deployen und wir sammeln da dann die nötigen Daten ein. Zu einem Agent, der wird ziemlich einfach angegeben, das ist einfach, man gibt ihnen einen Namen, ein Protokoll, Hostname, Port und kann auch eine bestimmte Farbe für die Visualisierung angeben. Wenn Sie diesen Agent angelegt haben, können Sie dann ganz einfach die ersten Facts von einem so einem Agent sich angucken über eine einfache Maske, einfach welche Applikationen da deployed sind, welche Vision da deployed ist, wo das deployed ist, und können schon die ersten Charts sich ansehen, wo Sie dann sehen, wie viel Requests alles ist. Und ein großer Unterschied zu vielen anderen Tools ist, wir haben hier eine JavaScript-Bibliothek benutzt, die mit SVG zusammen, also mit dem SVG-Format arbeitet. Und da haben Sie halt die Möglichkeit, nicht in fertigen Bitmaps quasi einfach nur drauf zu schauen, sondern Sie können sich auch hier relativ einfach Detailbereiche anschauen, können zoomen, können alles Mögliche machen. Und was halt ein unglaublicher Mehrwert ist für die Analyse eines Charts. An so einem Agent können Sie dann auch die Keydaten, sind jetzt in unserem Fall zum Beispiel für den Server 527, die wir hier die ganze Zeit schon aufsammeln. Und da können wir jetzt zum Beispiel mal einfach uns mal den Direction Change Count angucken. Das ist also der Richtungswechsel in dem Snake-Spiel. Und da kann man hier ziemlich gut erkennen, dass wir das gerade hier noch kurz vorher getestet haben und hier ein kleines Spiel gespielt haben, kurz vor unserem Vortrag. Dann Peter seinen Vortrag hatte und hier gerade wieder der kleine Test von uns war. Und wir nehmen hier Daten im Minutenbereich auf, die werden auch automatisch aktualisiert. Wir haben hier beim Datentransfer initial wird einmal die Time Series gezogen und danach haben wir nur noch ganz einfache Updates, die sich bei unseren Daten im Moment im Bereich von 8 Kilobyte beziehen, bewegen. Also relativ sparsam und ziemlich effizient. Für alle Daten, ja. Und das ist also im Prinzip so die Übersicht eines Agents mit verschiedenen Kategorien. Zum Beispiel kann man hier auch, das ist noch ein Prototyp von uns, den wir noch ausbauen müssen, aber kann ich kurz zeigen, Stack Traces ziehen. Unsere Idee ist da auch später bei ganzen Serverfarmen von ganzen Clustern, dass man Stack Traces gemeinsam zu einem Zeitpunkt ziehen kann und die dann analysieren, weil ein Deadlock kann ja in einem heutigen Cluster auch nicht nur auf einem Rechner, sondern nur in der Konstellation von verschiedenen Rechnern natürlich auch auftreten. Was wir natürlich auch haben, ist das Bauen eines Dashboards. Das ist halt im Prinzip eine individuelle Visualisierung. Da kann ich Ihnen zum Beispiel hier von dem Node 99, das ist unser Snake-Spiel, Da habe ich mal schon ein paar Charts eben uns draufgeschmissen und damit Sie mal sehen, ich meine, Sie kennen ja vielleicht viele, dieses Nagios und Munin Konfigurations-Horror-Szenario. Und da haben wir uns einfach überlegt, das muss irgendwie einfacher gehen. Wir hätten einfach gerne so, dass das ist unsere Konfiguration. Und im Prinzip, da haben wir keine Config-Dateien, kein gar nichts, alles über die Oberfläche im Prinzip mit einem Klick konfiguriert und haben auch so lustige Spielereien wie ich möchte jetzt noch den Non-Heap-Memory-Usage auf das Chart adden und das geht halt also alles ziemlich effizient und schnell und ist, denke ich mal, einfach der richtige Weg in der heutigen Zeit, die Analyse zu fahren. Wir haben auch noch andere Punkte, also wir haben verschiedene Dashboard-Typen. Ich zeige Ihnen jetzt nur den Agent-Dashboard-Typ und erwähne die anderen nur, weil die Zeit wird, glaube ich, auch langsam schon knapp, ne? Haben wir noch? Cool. Dann kann ich zum Beispiel einmal das Group-Dashboard zeigen. Also wir haben hier auch die Möglichkeit, Hosts in Gruppen zu packen. In dieser Gruppe sind zum Beispiel die 99 und 78. Und Sie haben dann die Möglichkeit, auf einem Group-Dashboard für diese Nodes äquivalenten Key-Datas auf verschiedenen Servern sofort in einem Chart anzuzeigen. So kann man hier zum Beispiel sehen, dass der CPU-Process-Count auf dem einen, auf dem Node, ist der 99, dass der da fast 0 ist und der 99, wie hier markiert, da ist er ganz schön am Rödeln. Wie wir auch sehen, hier läuft unsere Software drauf. Und der 78er, das ist ein leerer Node, den haben wir eben erstellt. Der hat natürlich auch dann keine CPU-Last. Und jetzt können Sie natürlich Ihre Hosts in Gruppen zusammenfassen und automatisch werden in diesen Charts die anderen Splines auch mit eingefügt und angezeigt, sodass Sie relativ einfach eine Übersicht bekommen über den Status Ihrer Serverfarm. Was noch ein gutes Feature ist, allerdings noch nicht fertig, sind die Snapshots. Da ist der Plan, dass Sie zum Beispiel Sie haben Beispielszenario, Sie haben eine ziemlich schlimme Woche gehabt, Sie hatten irgendeinen Request-Peak, weil Ihre Firma jetzt irgendein neues Release gebraucht hat, irgendwas, und Ihre Server sind komplett abgeschmiert. Und das hat sich halt über so eine Woche langsam angebandelt. Dann könnten Sie die Snapshot-Funktion nutzen, um von dieser Woche einen Snapshot zu ziehen und den so als Schablone im Prinzip als Schablone über die anderen Charts zu legen, dass Sie im Prinzip immer sehen, okay, damals war es kritisch, das blende ich mir mal immer mit ein und ich bin noch im grünen Bereich, weil ich halt weiß, meine Charts sind halt da drunter. Das sind halt im Prinzip mehrere Ideen und Möglichkeiten, die wir uns überlegt haben, die mit HTML5 und JavaScript wunderbar einzubringen sind und was, ich denke mal, einen deutlichen Mehrwert. Bin ich zu leise? Vielleicht. Deutlichen Mehrwert bringt. Was natürlich auch möglich ist, ist die Aggregation von Kennzahlen. Haben wir ein Beispiel zum Beispiel von der CPU Process Time oder LORD, weiß nicht genau, was wir genommen haben. CPU Time, genau. Können Sie auch ziemlich einfach im Prinzip eine ganze Gruppe einfach aggregieren. Dabei ist es, Sie müssen nicht eine Gruppe aggregieren, da haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können alles, was Sie wollen, wenn das zum Beispiel hier Number of Request und Tomcat Thread Pool, wenn die den gleichen Typ haben, haben sie die Möglichkeit, diese zu aggregieren, können aber auch einfach sagen, ich möchte an die ganze Gruppe aggregieren und dann für die Gruppe Dev, wir haben derzeit nur eine Gruppe, sehen Sie hier die ganzen überschneidenden Kennzahlen, wo die Möglichkeit einer Aggregation besteht. Und mit diesen Möglichkeiten versuchen wir das Monitoring ein wenig angenehmer und moderner zu gestalten. Und bieten dafür noch eine offene Rest-Schnittstelle, wo Sie halt auch im Prinzip, unsere UI ist im Prinzip nur eine Anbindung daran, die ist offen, die Schnittstelle. Da können Sie auch gerne Ihre eigene Visualisierung, Sie können Ihre gewohnten Tools nutzen, Sie müssen nicht alles wegschmeißen, Sie können auch natürlich mit unseren Techniken Ihre vorhandenen Tools füttern, beziehungsweise mit den vorhandenen Tools unser Tool füttern, da sind sie völlig offen. Also wir wollen nicht alles umkrempeln, das alles wegschmeißen, wir wollen im Prinzip nur modernen Ansatz in den Bereich Monitoring setzen.
Genau. Ja. Also ein paar Features irgendwie aus das Dashboard, ist das mal gezeigt, wie man Websockets macht?
Nee, das habe ich ganz vergessen.
Genau, also ja. Ich finde ja besonders cool, wir haben an einer Stelle Es ist jetzt so, dass wir halt vorhin vorgeführt haben, hier diesen Direction Change Counter, der ist halt cool, ne? Aber noch viel cooler wäre, wenn man jetzt zwar sehen kann, was diese Peaks sind, aber man kann das ganze Dashboard halt in so einen Light-Modus irgendwie bringen. Ne? Dann sieht man halt die Grafiken und zusätzlich nutzen wir halt zum jetzigen Zeitpunkt halt auch den WebSocket-Support aus. Und wenn ich halt dort hingehe und anfange zu spielen, dann sehe ich jetzt die Daten, was man jetzt nicht sieht, hier im Sekundenauflösungsbereich. Das heißt, alle Kennzahlen, die jetzt im Bus sind, irgendwie sind durch die Schnittstellen so offen, dass ich jetzt sozusagen nicht warten muss, bis ich diese Daten sehe, sondern ich kann die jetzt sozusagen auch einfach ganz schnell aufzeichnen. Und das kann ich auch über 20 Server machen, weil die Latenz irgendwie über moderne Web-Schnittstellen ist halt fast null oder nahe null. Also beispielsweise so ein WebSocket-Support, irgendwie um dieses Spielbrett zu distributen. Was schätzen Sie, wie lange das dauert? Eine Millisekunde, 10? 0,02 Millisekunden. Also, wir haben das letztens auf der JAX präsentiert, irgendwie über ein Modem irgendwie haben wir gespielt. Das ging auch total super. Hier geht es halt nicht. Keine Ahnung warum. Das ist sozusagen eine andere Form, irgendwie die Daten zu Ihnen zu bringen und zwar auch in Echtzeit was zu können. Weil es ist nicht schlimmer, irgendwie, wenn man als Entwickler dort steht und sagt, okay, ja, du hast ein Problem. Und jetzt muss ich aber jetzt mal genauer reingucken. Ja, jetzt muss ich den Server erstmal anhalten. Ja, muss ich erstmal neu bestücken. Das ist jetzt eine dumme Idee, weil dann ist das Problem weg. Ja, wir versuchen halt mit dem Tool so eine kleine Balance zu finden in Richtung Visualisierung und schnell sozusagen Probleme analysieren zu können, die im Java-Bereich eben auftreten. Und die treten halt nicht in den Infrastrukturkomponenten auf, sondern meistens in dem Code irgendwie des Entwicklers. Der hat halt sich gedacht, Edge, irgendwie, ich kann halt nur so und so häufig auf das und das zugreifen, auf die Datenbank greife ich aber öfter zu und in Java gibt es dafür schon ein paar, sag ich mal, mehr Ergebnisse. Nur einer der Dinge, die wir in dem CTC verbaut haben, ist, kurz die Folie irgendwie aufblenden. Genau, ist das hier zum Beispiel. Es gibt halt ein Framework, das heißt Jarmon. Jarmon baut halt einen Applikationsentwickler in seine Daten ein und kann halt Performance-Daten sammeln. Ja, man kann halt einen kleinen UI irgendwie bauen, um die Möglichkeit zu haben, beispielsweise die Number of Exceptions, die in irgendeiner Codestelle da waren, einfach anzuzeigen. Oder er merkt sich halt, wie lange ein bestimmter Request gedauert hat. Ja, oben in der Zeile sieht man halt die CTC Agents, Collector, den Core irgendwie, wie viele Requests haben die denn eigentlich im Mittel dort gehabt, wie viele Hits haben die gehabt. Das ist einfach mal so Auszug. Und der kann das einfach für beliebige URLs sammeln. Das heißt, es entsteht sozusagen ad hoc, wenn der Applikationsentwickler eine neue URL in seiner Applikation hat, entsteht automatisch ein neuer Messpunkt. Ja. Und was wir tun, ist für einen anderen Framework, der heißt GTM, der ist von Jens Schumann und der Open Knowledge irgendwie supported. Die können auch so Tricks machen, dass sie halt solche Nested Calls irgendwie haben. Also da oben sieht man halt, dass ich halt einen Post-Request habe. Unten sieht man halt beispielsweise ganz unten CTC-Tick. Ein Tick ist sozusagen immer ein Tick irgendwie für das Spielfeld, das ich halt nach oben sende. Und da drinnen irgendwie ist halt ein Broadcast. Und der Broadcast ist halt das, was IO-technisch gemacht wird. Und da sieht man halt, dass es dort sehr, sehr schnell geht und die sind halt so geschachtelt. Das heißt, man kann auch sozusagen den Flow in dem Applikationsprogramm aufzeichnen, wie lange hat eigentlich welcher Service-Teil-Call gedauert. Also wie lange hat das gesamte Processing gedauert, wie lange hat das Rechnen gedauert, wie lange hat ein Datenbankzugriff gedauert. Solche Frameworks gibt es in Java ziemlich häufig. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir halt im Monitoring schaffen, wenn die Entwickler das halt da einbauen in eine Node, dass wir nicht die Tools so wie dieses oder das davor wie Jarmon, dass wir die Daten von einem einzigen Server sehen können. Na, die nächste Generation von Visualität läuft halt darüber ab, dass halt von zig Servern alle Daten eingesammelt wird und man einen Vergleich auch zwischen den Servern und Abweichungen zwischen den Servern bemerken kann. Ne? Das ist das Thema, was wir halt bearbeiten, dass wir halt auch hingehen und ein Produktionsprofiling machen. Also nicht so ein komplettes Instrumentieren des ganzen Java-Codes, sondern sozusagen an gezielte Stellen, Java-Frameworks, Open-Source-Frameworks, das sind alles Open-Source-Frameworks, nutzbar machen und die halt durch die Oberfläche halt die Daten sichtbar machen, die da entstehen. Weil sonst hat man einen riesen Datengrab und hat nichts davon. GTM ist ziemlich einfach eingebaut, das heißt, selbst wenn der Entwickler hingeht und sagt, ich möchte jetzt gerne meine DAO-Schicht, das sind halt so Data Access Objects in Java, die Entwickler halt benutzen, um Datenbankkapselungen in ihre Programme einzubauen. Und wenn ich jetzt im Nachhinein hingehen möchte und dort Profiling drüber machen muss, kann ich halt mit so einer Annotation da unten, mit GTM Monitoring, einfach so ein Pattern angeben und sagen, alle Klassen irgendwie, die im Namen halt dieses DAO enthalten, da lege ich jetzt einen Monitoring-Punkt vor. Das heißt, es ist für die Java-Entwickler auch extrem simpel, uns beim Monitoring-Arbeit zu unterstützen. Weil die Frameworks halt mit aspektorientierter Programmierung arbeiten oder mit dynamischen Proxies irgendwie, die halt noch nicht mal den Code des Entwicklers verändern. Das heißt, er muss da nicht jetzt selber reingehen. Das haben wir gemacht. Das heißt, dieses GTM hat beispielsweise so einen Monitoring-Punkt, so einen ETM-Point. Den kann man halt von so einem zentralen Management-Monitor holen. Den kann man dann benennen. Und unten sagt man halt Point Collect, wenn man halt die Aktivität irgendwie beendet hat. Das halt dahin, steckt dahinter, ne, eigentlich. Nur wenn man diese Pain in the Ass, dieses Try-Catch, nicht in jedem Code haben will, dann kann man eben besser mit aspektorientierter Programmierung arbeiten. Da kommen die Entwickler in einer kleinen Einarbeitungsphase auch mit klar, dass sie da keine Angst mehr vor haben, weil aspektorientierte verändert den Bytecode. Ne, oder macht halt Sachen. Klar. Keine Frage. Irgendwie. Sobald man halt anfängt, den Code irgendwie zu verändern, hat das eventuell kleine negative Auswirkungen auf die Skalierbarkeit, auf die CPU. Ne? Also weil, wenn ich anfange zu zählen, synchronisiere ich. Ne? Also das heißt, ich muss ja korrekt zählen. Jedenfalls hoffe ich das, dass ich das will. Und das andere ist natürlich, braucht es eventuell vielleicht ein bisschen Speicher und ein bisschen I.O. irgendwie für die Belastung. Das heißt, ohne Seiteneffekte komme ich da eigentlich nicht mit klar. Aber ich sage immer, wer eine Farm irgendwie betreiben kann von 20 Rechnern, wird auch den 21. Rechner zur Verfügung stellen können, irgendwie, der dann dieses Performance-Leak irgendwie abfängt. Ne? Dafür weiß er halt von allen 21 Rechnern Bescheid. Das ist eine vertragbare Maßnahme, weil so teuer ist so ein kleiner 19-Zoll-Rechner nicht. Er kostet vielleicht irgendwie zwischen 1.500 und 5.000 Euro, je nachdem, was das für ein Blech ist. Man sollte trotzdem aufpassen, das Timing irgendwie der Applikation, wenn man das übertreibt, also wenn man zu viele Messpunkte setzt, irgendwie das verändert sich dann, weil man halt synchronisiert. Das kann halt durchaus Wirkungen haben, die man so nicht möchte, die halt tatsächlich auch vielleicht leistungsverzögernde Elemente hat. Ich persönlich sage, also muss schon 1 Million Messpunkte da einbauen in so eine Applikation, um solche Effekte wirklich zu sehen oder einen High-Traffic-Use-Case haben. Also das heißt, ein System irgendwie, das halt mehr als 1000 Requests pro Sekunde bearbeitet. Das sind nicht so viele. Jedenfalls nicht auf einer Node. Ja, also in Monitoring muss man investieren. Manchmal muss man ein Tool kaufen, manchmal muss man seine Zeit ausgeben. Falls einer von euch da Bock drauf hat, noch mehr davon auszugeben, vor allen Dingen von dem Geld, nehme ich gerne. Wenn einer Zeit damit verbringen will, gibt jede Menge Möglichkeiten. Wir selber gehen halt hin und versuchen halt jetzt unser Snake irgendwie so weit irgendwie zu stabilisieren, dass wir das damit testen, unsere Monitoring-Plattform, um halt wirklich große Sachen zu machen und gehen halt zurzeit auf die Suche, möglichst viele Open-Source-Projekte einzusetzen, die Entwickler dann dazu führen, dass sie das einfach einsetzen können. Weil an der Stelle kann man eigentlich gar nicht sinnvoll Geld verdienen, weil das muss jeder sozusagen selber wissen, wie er das macht. Aber bei der Visualisierung ist es halt schon eine Geschichte irgendwie, die ist halt extrem relevant irgendwie für die Lösung. Ne? Fragen zur Lösung gibt es jede Menge. Ne? Wie umfangreich vorgefertigt will ich das haben? Wie viele Daten habe ich eigentlich? Will ich nur Standardwerte oder richtige Kennzahlen machen? Muss ich meinen Code instrumentieren? Ja, nein. Will ich das wirklich so fremde Bibliotheken überall verwanzt haben? Auf jeden Fall sollte ich darauf achten, dass die Frameworks, die ich da benutze und die Tools, die ich benutze, dass ich an die Daten rankomme und erweitern kann. Das haben wir heute im gesamten Tag irgendwie gesehen. Alle Monitoring-Frameworks haben Plugin-Schnittstellen und die sollte man auch wirklich akzeptieren und nutzen. Und das andere ist, Software as a Service kommt, Clouds wird es geben, ist dann sozusagen mein Monitoring-System, das ich vielleicht habe, auch dafür noch geeignet oder nicht. Weil viele der Open-Source-Monitoring-Systeme sind halt handmade, das sind Garagenware. Das heißt also an der Stelle in die Cloud damit zu gehen, wird extrem schwierig, weil man manchmal in der Cloud gar keine Platte mehr hat. Dass man die Daten in einem Datenbankservice speichern, das kann Schwierigkeiten machen. Und man kann auch nicht so ganz einfach irgendwas ändern vielleicht. Vielleicht gibt es halt Restrikte, Dinge, weil es gibt heute im Java-Land, diese Woche hat ein neuer Cloud-Anbieter gelauncht, Elastic. Der bietet halt alles an. Man kann seine Infrastruktur selber editieren, das selber skalieren. Er skaliert dynamisch, kann die Datenbank direkt dahinter machen und der Entwickler muss nur noch das WAR-File liefern. Das heißt, mit irgendwelchen Installationen von Blech hat er gar nichts mehr zu tun. Ja, und auch das wird einen Platz finden, ne, in der Infrastruktur. Also jeder sollte im Prinzip gucken, dass er einen schönen Kasten behält und dass, wenn er reinguckt, ihn nicht die Katze erwischt.
Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir ein eigenes GUI-Software-Projekt zum genau. Apache Tomcat-Monitoring genau. kennengelernt.
Zum Java-Monitoring.
Unter welcher Lizenz steht das?
Das wird wahrscheinlich kommerziell, außer es finden einen Sponsor.
Okay, also man kann es sich nicht runterladen.
Noch nicht, nee. Man wird eine Demo bald runterladen können, ab August ungefähr.
Genau. Okay.
Ja, und sonst es ist noch nicht klar, irgendwie, ob es nicht eine freie Lizenz gibt irgendwie für kleine Installationen. Weil
das würde ich doch hoffen, wenn ihr das auf dem Linux-Tag vorstellt.
Ja, das werde ich auch hoffen. Irgendwie. Aber das hängt halt davon ab, ob es jemanden gibt, der einen kleinen Geldbeutel mitbringt, damit man das tun kann. Genau. Vielleicht findet den ja irgendwann mal einer und dann geht das halt. Zurzeit suchen wir halt einen Sponsor, irgendwie, der halt genau das tut. Genau.
Jemand fragen?
Ja.
Magst du an das Mikro gehen?
Ich hatte mir vorhin die Session mit dem RHQ angehört und mir fällt ja jetzt auch schwer, irgendwie das wirklich sind ja Äpfel mit Birnen oder so ein bisschen. Wo überschneiden die sich oder was? Wie kann man die einordnen?
Ja, du hast recht. Also die Frage nach der Einordnung ist so irgendwie das RHQ irgendwie das nimmt halt im Wesentlichen eigentlich die gleiche Stellung ein wie Zabbix oder Nagios. Das was wir machen ist eher auf der Ebene. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es eher auf der Ebene, dass wir halt visualisieren. Das heißt, wir nehmen die Daten auf, wir collecten alle Daten, irgendwie Performance-Daten im Wesentlichen. Wir haben noch nicht so sehr im Fokus, Checks zu machen. Das wird kommen im Laufe des Jahres. Das, was uns unterscheidet, ist sozusagen, wir wollen halt easy to run sein. Und wir nehmen uns absichtlich irgendwie nicht die gesamte Java-Welt vor oder machen alles Monitoren von Sensoren irgendwie der Temperatur bis zu irgendwas, sondern wir konzentrieren uns ganz klar darauf, irgendwie Java zu monitoren. Das unterscheidet uns ein Stückchen von RAQ, weil die Jungs haben dort gesagt, dass sie bei 44 Servern Schluss machen. Also unser jetziger Kunde nutzt schon 88 und hat noch gar keine Performance-Probleme. Also das heißt, wir wollen das für Enterprise machen, also jemanden, der große Farmen irgendwie unterstützt und wir wollen es für Leute, die halt ein paar wenige Server haben, also sozusagen so vorgefertigt machen, dass er für den Space beispielsweise Tomcat oder JBoss einfach das da draufpackt und es funktioniert ohne Konfigurations-Overhead. Also da wollen wir eigentlich hin, weil ich habe halt extrem viel Erfahrung mit diesen Java-Servern und ich weiß halt, wie schwierig ist es, an die richtigen Informationen zu kommen und wie schwierig ist es, die richtigen Dashboards zu bauen. Und deshalb glaube ich halt, dass ich mittlerweile Know-how habe, das jetzt einfach vorgefertigt zu liefern und dann kann halt jemand sagen, okay, das kann ich benutzen. Und dann wird sich halt zeigen, irgendwie in welcher Lizenz man das halt verbreiten kann. Erstmal bin ich auf der Reise und investiere da selber drin, dass es das überhaupt gibt. Und dann kann man sich anschließend darüber unterhalten, was man damit tut. Ne? Genau. Aber aktuell setzen es halt Kunden ein, die dafür einfach bezahlen. Ob man sich mit denen dann später einigt und sagt, okay, bauen wir eine Community, mal sehen. Wichtig ist mir halt, dass das Produkt wirklich vom Stunde Null an irgendwie die Scalability enthält, weil ich halt sage, ja, die nächsten 5 Jahre gehören den Clouds und den Riesenfarben und die müssen halt ein Monitoring bekommen. Sonst haben die Leute Schwierigkeiten, ihre SLA-Versprechen einzuhalten. Und wenn ich halt auf meinen Servern Dinge von fremden Leuten hoste, muss ich denen natürlich irgendein Angebot machen, dass sie die Fehler, die sie vielleicht selber verursachen oder die ich selber auch noch habe, schnell sehe und fixe. Ne? Und deshalb ist der Space halt extrem interessant. Ich glaube halt, RAQ und Zabbix oder sowas ist halt sozusagen noch in einem kleineren Umfeld unterwegs. Die haben eine kleinere Zielstellung, was das angeht, wobei bei dem RHQ sollte man nicht unterschätzen, dass es ja auch den kommerziellen Ableger gibt, das JBoss On. Und das ist halt schon für größere Installationen gedacht. Also zumindest kenne ich ein paar von den Core-Entwicklern dort auch. Und da habe ich diese Zahl 44, die ich vorhin gehört habe, nicht so gehört.
Weitere Fragen an unseren Java Tomcat-Spezialisten?
Vielleicht noch eine Bemerkung hätte ich irgendwie. Also wir setzen nicht die RDD-Tools ein. Also wir haben nicht im Hintergrund RDD-Tools, sondern wir setzen RDD for Java ein. Also ein Java-API für RDD. Das hat den Vorteil, dass das Format, das RDD for Java schreibt, ist plattformunabhängig. Das heißt, die Files kann ich sofort unter Windows oder Solaris benutzen. Man kann dort irgendwie die RDD-Tools auch importieren. Das heißt, wenn man halt schon Daten hat oder sowas, kann man die halt übernehmen. Das ist eine ziemlich coole Library. Ich habe ein bisschen geschmunzelt bei dem Vortrag vorher, irgendwie, weil diese ganzen Caching-Probleme treten in der Java-Bibliothek gar nicht so auf. Ist interessant. Also wir haben auch das Security-Problem, also die Kommunikation unserer Tools zwischen unseren Agenten läuft halt komplett in SSL ab. Dafür mussten wir auch, also hat der Robin zwar schon ein paar Wochen geschwitzt, bis er es so konfiguriert bekommen hat, aber wir haben dort in Java einfach so Top-APIs, dass es eigentlich nur noch eine Frage von Willen ist, nicht so sehr irgendwie, dass ich mir da einen abbrechen muss, um so ein Feature irgendwie aufzusetzen. Also wir können komplett mit Client-Zertifikaten irgendwie handeln, ne? Das ist halt in Java, haben uns bewusst für Java entschieden, weil es da einfach schon so viel gibt. Ne? In C muss man halt dann doch noch bei dem einen oder anderen Aufgabe, die man da vor sich hat, ein bisschen Steine kloppen gehen, bevor das geht. Und da hatte ich nicht die Zeit zu.